Nichts ist ärgerlicher, als Geld durch eigene Fehler zu verlieren. Damit ihr bei eurer Immobilienfinanzierung im Idealfall nichts falsch macht, klären euch Luca und ich in der heutigen Folge über die teuersten Fehler bei der Baufinanzierung auf. Also zurücklehnen und zuhören, was andere schon falsch gemacht haben. Ich bin Flo und Host dieses Podcasts. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hi Luca.
Hi Flo, grüß dich.
Geht's dir gut?
Ja, ich hoffe dir auch. Bist du erholter?
Ich bin erholter. Ich hatte ja hier schon mal erzählt, dass ich auch durchaus durch den Hauskauf schon die ein oder andere schlaflose Nacht hatte. Das hat sich jetzt auch gelegt. Ich kann wieder ruhig schlafen. Aber ich möchte heute auch mit dir über die schlaflosen Nächte tatsächlich sprechen, die ich durchaus hatte. Es soll ja heute um Fehler bei der Baufinanzierung gehen. Und das war bei mir und bei meiner Frau schon so ein Punkt, als es darum ging, wie viel Darlehen nehmen wir auf. Weil es geht ja hier um Summen, die nimmt man im Idealfall nur einmal im Leben auf. Und da prasselt zu dieser Zeit so viel auf dich ein. Da geht das Gedankenkarussell wirklich los, wenn es um so eine Kaufentscheidung geht, so eine Darlehensentscheidung. Du hast ja auch schon eine Wohnung gekauft. Ging es dir auch so?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, ich bin durch den Job an sich ein bisschen vorbelastet. Ich bin es ja gewohnt, auch mit großen Zahlen. Und ich weiß ja auch, wie es funktioniert und dass da im Normalfall nichts schief geht. Ja, deswegen war ich jetzt schon etwas entspannter. Aber ich kann das, und das habe ich dir und auch deiner Frau schon gesagt, total nachvollziehen, dass man da echt mal die ein oder andere Nacht nicht so ruhig schläft wie sonst. Und kann dir nur sagen, es geht ganz, ganz vielen Kunden und Kundinnen genauso.
Ja, man will ja genau, wenn es um so einen immensen Betrag geht, man will erst recht keinen Fehler machen. Gibt es denn überhaupt jemanden, der keine Fehler macht? Also wenn ich sitze dir hier gerade gegenüber und du bist der Baufinanzierungsexperte, man sollte ja meinen, du, also wenn, dann machst du keine Fehler bei sowas.
Also ich sag mal so.
Also persönlich.
Ich sag mal so, ich darf auch keinen Fehler machen. Weil wenn ich einen Fehler mache, dann ist es wirklich so, dass es einmal emotional wirklich schade und doof ist. Auf der anderen Seite kann es einen finanziellen Schaden. Also da bin ich in der Verantwortung, dass es keinen finanziellen Schaden für den Kunden oder die Kundin gibt. Aber es sind so viele Leute bei diesem, das hast du ja auch selber erlebt, an dem Kauf oder an der ganzen Abwicklung mit beteiligt. Das heißt, der Verkäufer, der Makler, die Maklerin, die Notarin, vielleicht ein Bauträger, die Bank an sich, ich als Berater. Also das ist natürlich, wenn so viele Leute dabei sind, kann da mal irgendwie die Kommunikation haken. Also sowas passiert auch mal, aber einen richtigen groben Fehler, sprechen wir heute ja drüber, sollte und darf nicht passieren.
Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier wirklich so die krassesten Fehler oder die teuersten Fehler auch euch mitgeben, die wir so auch kennengelernt haben, die wir vielleicht selbst nicht gemacht haben, aber die wir auch irgendwie mal mitbekommen haben oder auch von du vielleicht über Kundinnen und Kunden. Ich habe mir mal das Thema Kaufvertrag und Darlehensvertrag hier rausgesucht als ersten Fehler, weil das ist schon was, es kann richtig teuer werden. Ich erinnere mich noch an eine Folge, die wir mal aufgenommen haben, da hast du gesagt, man sollte diese beiden Termine, also Notartermin, bei dem man den Vertrag unterschreibt und den Darlehensvertrag oder die Unterschrift des Darlehensvertrags aufeinander abstimmen. 2 Wochen war, glaube ich, so dein Tipp. Erklär vielleicht nochmal unserer Zuhörerschaft, warum das so ist, warum das genauso wichtig ist.
Ja, das ist wirklich ein Thema, Flo. Im Normalfall, ja, ist es nicht egal, aber im Normalfall passiert nichts. Aber dass der Fehler, der daraus resultieren kann, wenn man diese Termine nicht aufeinander abstimmt, der ist einfach so fatal. Und mit Verteilen nicht sehr, sehr teuer, dass man das tun sollte. Das heißt, in dem Moment, wo die Bank oder das Kreditinstitut die Finanzierung zusagt, dann wird der Darlehensvertrag gedruckt und den kann ich dann als Kunde oder als Kundin unterschreiben und habe den demnach angenommen. Und habe dann in Deutschland eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. So, im Normalfall entscheidet der Kunde sich ja dann nicht so nach dem Motto, ey, ich brauche das Darlehen doch nicht, weil ich habe im Lotto gewonnen. Aber, und das kann passieren, ich sage mal, ich bin jetzt bei meinem Bankberater, bei der Bankberaterin, ich unterschreibe den Darlehensvertrag und diese 14 Tage sind rum. Dann bin ich an diesen Vertrag gebunden. Und wenn dann der Verkäufer, die Verkäuferin sagt, ich habe mir das anders überlegt, ich verkaufe doch nicht, warum auch immer, oder der Notartermin platzt, der Makler sucht sich jemand anderen aus, dann ist man an diesen Darlehensvertrag erstmal rechtlich gebunden. Dann gibt es eine sogenannte Nichtabnahmeentschädigung. Da gibt es 2 Methoden von, wie die Bank oder das Kreditinstitut das Ganze ausrechnet, also wie hoch dieser Schaden ist quasi. Das ist eine aktiv-aktiv-aktiv-passiv Methode. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, aber eine von den beiden ist quasi, das kann man sich eigentlich am einfachsten merken und daran sieht man auch, wie viel Geld auf einen zukommt, ist das Thema, dass die Zinsen, die die Bank erwirtschaftet hätte, dass die dann auf einmal gezahlt werden müssen. Vielleicht hier wichtig, es geht nur um die ersten 10 bzw. 10,5 Jahre, weil da könnte man in Deutschland sonderkündigen, den Darlehensvertrag. Aber jedem sollte klar sein, dass, ich sag mal, was haben wir im Moment so im Durchschnitt für einen Zinssatz? Ich sag jetzt einfach eine 3,5 oder was auch immer, auf 3, 4, 5, 600.000 Euro. Das ist schon richtig großes Geld, was man zahlen darf oder muss, wenn man diese Termine nicht aufeinander abstimmt.
Ja, Wahnsinn. Das kann sehr teuer werden. Das heißt, nochmal zusammengefasst, angenommen, ich unterschreibe den Darlehensvertrag, ich habe dann ein Darlehen ohne Immobilie.
Genauso kann man es zusammenfassen, Flo. Und das ist auch, und das muss ich jetzt einfach auch hier mal offen und ehrlich sagen, da gibt es auch den ein oder anderen Makler oder die ein oder andere Maklerin, die ihren Job total gut können und da Profis sind, aber die dann auch wirklich mal schnell sind, so nach dem Motto, nee, lassen Sie uns mal zum Notar gehen und unterschreiben Sie das Darlehen und so. Das ist schon nicht ganz so vernünftig. Im Normalfall passiert da ja nichts, aber wenn, dann ist es einfach zu teuer.
Was würdest du unseren ZuhörerInnen denn noch mitgeben? Reicht eine Finanzierungsbestätigung von der Bank aus? Weil wir haben ja jetzt gerade gesagt, also auf keinen Fall unterschreiben.
Ja, das ist eine spannende Frage. Im Normalfall würde ich behaupten, immer erst, wenn die Tinte trocken ist, ja, wenn der Darlehensvertrag unterschrieben ist, dann ist er auch rechtlich angenommen und dann kann man zum Notar. Es gibt Einzelfälle, die habe ich auch schon mit begleitet, da ist das manchmal auch vonnöten und da ist es wirklich aber dann, ja, das ist schon sehr viel Vertrauen, was dann vorgeschossen werden muss, weil wirklich, wenn der Darlehensvertrag unterschrieben ist, dann kann man zum Notar. Es gibt sogenannte unverbindliche Finanzierungsbestätigungen. Die sind rechtlich nichts wert.
Das sind die Dinger, die man sich online ausdrucken lassen kann, oder?
Zum Beispiel. Ja. Ich kann die auch rausgeben, ja, also nicht falsch verstehen da draußen. Es geht meistens, dem Makler oder der Maklerin darum, so ein bisschen vorzuselektieren, die Leute oder die Personen, die quasi in die Immobilie gelassen werden, die zur Besichtigung dürfen, dann kann man einfach sicher sein, hey, die waren zumindest schon mal bei einer Bank. Dass das keine feste zugesagte Finanzierung ist, es muss aber ganz klar sein, beziehungsweise sollte jedem klar sein. Also grundsätzlich gilt, immer erst den Darlehensvertrag unterschreiben, dann zum Notar, das in Summe in diesen 2 Wochen im Optimalfall. Und es gibt auch Finanzierungszusagen von der Bank, die dann nicht direkt der Darlehensvertrag sind. Das macht aber auch eher die Ausnahme, meiner Meinung nach. Also ich würde den Darlehensvertrag unterschreiben und dann innerhalb von diesen 2 Wochen zum Notar gehen, weil dann ist man definitiv 100%ig auf der richtigen Seite.
Alles klar. Lass uns diesen Fehler abhaken, diesen sehr teuren, und lass uns zu einem zweiten, auch sehr teuren Fehler kommen. Und zwar ist es, wenn man zu wenig Darlehen aufgenommen hat. Und dann steht das Thema Nachfinanzierung an. Also ich nenne ein Beispiel, man schließt einen Darlehensvertrag, sage ich mal, zwischen 400 und 500.000 Euro ab, kauft ein Haus, hat das Haus gekauft, das Haus hat 350.000 Euro gekostet, man hat dann 100.000 für die Modernisierung mit eingeplant und dann stellt man fest, weil die Handwerkerkosten auf einmal so teuer sind, oh, die 100.000 für die Modernisierung reichen nicht aus. Ja, was macht man dann?
Ja, dann hat man echt, steht man vor einer Herausforderung. Also das ist toi toi toi, auch bei mir, bei meinen Kunden und Kundinnen echt ganz, ganz selten passiert. Ich glaube, ich habe es 2 Mal mit begleitet, da kann ich es auch beide Male leider nachvollziehen. Ich habe gerade mal, du hast es ja gesehen, nebenbei so ein bisschen gerechnet. Wenn ich jetzt mal sage, es geht um 500.000 Euro und man sagt, man hat mal irgendwie 1% Tilgung, 3,5% Zinsen, mal Kaufnebenkosten, Eigenkapital mal weggedacht, 100%. Dann kommen wir ja schon auf eine Rate von um die 1.800 Euro monatlich. So. Und wenn ich dann noch überlege, man kommt dann nochmal zur Bank und sagt, hey, ich brauche nochmal 10, 20, vielleicht auch eher 30, 40, 50.000 Euro, dann ist es meistens so, dass die Kunden da ja wirklich schon knapp auf Kante gerechnet haben mit den 1.800. Das heißt, wenn dann nochmal jetzt aus dem Kopf 200, 300 Euro dazukommen, dann wird schon echt eng, also auch emotional eng für den Kunden, nicht nur rein mathematisch. Und das Thema Nachfinanzierung ist auch nicht so einfach, wie man das vielleicht sich denkt. Und zu sagen, na gut, jetzt muss ich nochmal zum Luca gehen und dann muss ich auch nochmal 20.000 aufnehmen. Das ist alles möglich, gibt nur ein paar Schwierigkeiten beim Thema Nachfinanzierung.
Ja, welche sind es denn?
Im Normalfall ist es so, ist wirklich eine Einzelfallentscheidung oder im Einzelfall muss man das Ganze prüfen, aber im Normalfall ist es ja so, dass die Immobilie schon sehr stark beliehen ist von der Bank. Das heißt, im Grundbuch steht die in unserem Beispiel jetzt von gerade, steht die Bank ja schon mit 500.000 Euro. Dann kommt es darauf an, wie die Immobilie bewertet ist, aber meistens ist sie dann schon, ich würde mal salopp sagen, schon zu. Ne? Also das Grundbuch ist voll, sage ich einfach mal. Und dann ist halt wirklich die Frage, welche Bank leiht mir denn noch Geld? Dann kann man das ganz ohne Sicherheit machen. Ist auch nochmal ein anderes Thema, also Sicherheit in Form von einer Immobilie. Das zweite ist auch, wenn die Immobilie mit der Bank, also von der Bank beliehen wurde oder als Sicherheit gilt, ist man grundsätzlich auch erstmal an diese Bank gebunden. Weil, ich sag mal, wenn Bank A mit 500.000 Euro im Grundbuch steht, dann wird Bank B, gerade wenn es dann nochmal keine Kooperationsbank ist, nenne ich es jetzt mal, den Teufel tun dann da mit 20.000 nochmal rein. Weil wenn was passiert, darf die erste Bank sich erstmal bedienen und dann so. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze wird einfach unglaublich teuer, meistens auch vom Zinssatz her.
Also ich habe dir sehr interessiert gerade zugehört und ich dachte so in deinen ersten Ausführungen, ja, so hört sich gar nicht so kompliziert an, also relativ easy, ich komme zu dir, sage, brauche 50.000 Euro mehr, okay, nehme mal einen nächsten Kredit auf, aber so ist es eben nicht, wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Und vielleicht kannst du nochmal erklären, warum kann das so teuer werden?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass das Finanzierungsmodell für diese zweite Finanzierungsrunde, nenne ich es jetzt mal, dass die geändert werden muss. Das heißt, man hat kein klassisches Annuitätendarlehen mehr, sondern eine andere Art von Darlehen. Das ist meistens in der Rate etwas teurer oder einfach die Rate ist höher, besser gesagt. Und das andere ist, das Risiko für den Kreditgeber, für die Bank, ist einfach viel höher. Wenn es eine fremde Bank ist, nochmal, wird es im Normalfall nicht auch ins Grundbuch reingehen. Das heißt, es wird eine Finanzierung ohne Sicherheit. Die Bank hat keine Sicherheit in Form von einer Immobilie. Das heißt, der Zinssatz ist immer höher, weil das Risiko für die Bank höher ist. Und selbst wenn man hingeht und sagt, okay, man nimmt die Bank, wo man schon das erste Mal finanziert hat und die geht dann nochmal mit ins Grundbuch, dann ist da ja auch eine Art Vorlast, obwohl es die eigene Bank ist. Aber der Zinssatz ist dann meistens einfach höher durch die Kalkulation des Risikos.
Wie oft kommt denn sowas vor? Wie oft kommen Leute zu dir und sagen, ey, bei uns reicht die Kohle nicht, weil ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, weil wir gerade wirklich auch dabei sind, verschiedene Handwerkerangebote einzuholen, um eben unser Haus auch zu modernisieren. Und man stellt relativ schnell fest, so das einzelne Gewerk kann durchaus mal über 30.000, 40.000 Euro kosten, gerade wenn man jetzt mal ans Thema Heizungstausch denkt. Also wir wollen von einer Ölheizung zu einer Wärmepumpe umsteigen, also da bist du schnell jenseits der 40.000 Euro. Und dann kann das ja wirklich so einen Kredit oder so einen Darlehensvertrag schon mal sprengen.
Also ich darf behaupten, bei mir, bei all den Kunden und Kundinnen, die ich begleiten durfte bisher, waren es zwei Pärchen, sage ich mal. Das eine war wirklich, dass in der Modernisierung wurde quasi entschieden, wir machen doch eine Art Kernsanierung. Also wirklich, es wurde wirklich viel mehr gemacht als eigentlich geplant.
Ich kann das nachvollziehen.
Geplant, ich weiß. das war das eine. Und das andere war wirklich, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen aufs Budget gucken, auch das monatliche Budget. Wir ziehen erstmal so ein, wir kaufen erstmal so. Man muss das wirklich besprechen. Am Ende des Tages entscheidet der Kunde natürlich. Ich kann eine Empfehlung abgeben, das mache ich dann auch mit Nachdruck, aber am Ende des Tages entscheide ich es ja nicht. Aber da war es wirklich so, dass ganz bewusst entschieden wurde, okay, wir gucken uns das jetzt mal 3-4 Jahre an, dann haben wir, er hat einen besseren Job, ist wieder Vollzeit eingestiegen, also das hatte alles seine Daseinsberechtigung. Das geht aber wirklich nur, wenn man das konkret oder andersrum so konkret wie möglich in den ersten Gesprächen bei der Baufinanzierung versucht zu planen.
Ja, ich glaube, was wir auch mitgeben können, also so eine Modernisierung zum Beispiel, also sie verläuft nie so, wie man es vorher plant. Und man sieht auch wirklich, gerade jetzt, was die Handwerkerkosten angeht, die variieren durchaus. Also man kann es nicht zu 100% planen. Aber, so habe ich dich jetzt hoffentlich richtig verstanden, Nachfinanzierung sollte wirklich nur die Notlösung sein.
Absolut, zu 100%, ja. Also gibt auch, das kenne ich aber nur von Erzählungen, Kunden und Kundinnen, die dann sagen, okay, wir brauchten da nochmal 10.000 Euro mehr, die konnten wir uns in der Familie leihen oder so. Das ist natürlich dann die bessere Notlösung, sage ich, oder die kostengünstigere. Aber kann halt auch nicht jeder drauf zugreifen. Also es sollte wirklich echt absolut, absolut letzte Möglichkeit sein, ja.
Dann habe ich noch abschließend hier ein Thema dabei, das ich noch bei dir mal ansprechen wollte, und zwar das Thema niedrige Tilgung.
Okay.
Man einigt sich ja, wenn man den Darlehensvertrag abschließt, auf einen Tilgungssatz, auf einen jährlichen Tilgungssatz oder auch das Recht auf Sondertilgung. Jetzt gibt es ja auch sehr niedrige Tilgungsraten und wenn ich wenig tilge, dann habe ich ja nach 10 oder 20 Jahren, je nachdem, wie lange mein Darlehen geht, habe ich ja eine sehr hohe Restschuld. Und die kann ja in der Anschlussfinanzierung dann relativ teuer werden.
Ja, das stimmt. Da hast du recht, Flo. in der Niedrigzinsphase war es so, dass die Banken eine Mindesttilgung von 2% aufgerufen haben. Und aktuell lassen die Banken auch eine prozentuale Tilgung von 1% zu. Was man dazu sagen muss, und jetzt muss ich echt gucken, dass ich keinen Quatsch erzähle, was man wirklich dazu sagen muss, ist, desto höher der Zinssatz, desto schneller bist du fertig mit deiner Finanzierung. Das hört sich erstmal komisch an, es liegt aber daran, dass es eine Annuität ist und sich die Tilgung und der Zinssatz irgendwann drehen innerhalb dieser gleichbleibenden monatlichen Rate. Das vielleicht das eine. Das andere ist aber natürlich, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Tilgung. Ich gebe dir grundsätzlich recht. Wenn ich natürlich mehr tilge, dann bin ich schneller fertig, habe weniger Zinsen gezahlt. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der sagt, die monatliche Rate muss für den Kunden oder die Kunden passen. Natürlich, wenn ich sage, lieber Kunde, liebe Kunden, 1000 Euro, sage ich jetzt mal, für euer Vorhaben, für ihr Vorhaben. Sie könnten es aber auch mit 400 machen. Jetzt mal ganz davon ab, ob das rechtlich geht oder nicht. Und der Kunde sagt, ach ja, super, wir hatten mit 1000 kalkuliert, aber dann nehmen wir die 400. Dann hast du recht, ja. Natürlich, dann dauert es länger, man zahlt mehr Geld. Aber ich würde es nicht als riesengroßen Fehler beziffern. Vielleicht kann man es anders machen und sagen, man sollte, wenn man wirklich kann, die Sondertilgung ausnutzen, was tatsächlich meiner Erfahrung nach die wenigsten tun. Das ist eine gute Frage. Meistens sind es die Kunden, die die höchste Sondertilgung haben wollen. Es gibt ja auch 10%, es gibt ja nicht nur die 5 oder mehr. Sehe ich immer, dass das nicht gemacht wird.
Ja, weil kein Geld da ist oder weil...
Ich glaube, am Ende des Tages ist es so, die Kunden und Kunden haben sich dran gewöhnt, an die monatliche Rate. Die sagen, okay, es werden jeden Monat die 1000 Euro abgebucht, das ist halt so. Und wir wissen, die nächsten 30, 40 Jahre ist das. Und nehmen dann wirklich das Geld. Ich glaube schon, dass es da ist. Ich sehe es ja auf den Konten, aber nehmen es wirklich eher fürs Thema Rücklage, Urlaub etc. Was ich in heutigen Zeiten sogar fast ein bisschen verstehen kann. Weil wenn ich das Geld in meinen Kredit schmeiße, klar, dann bin ich schneller fertig, habe mir Geld gespart, Zinsen gespart. Da sind wir wieder beim Thema. Aber das Geld ist halt auch erstmal weg. Also es war in mich selber, ja, investiert wäre auch falsch gesagt, aber es ist halt einfach die liquiden Mittel sind einfach vom Konto weg. Deswegen kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen.
Ist es aber vielleicht auch, wenn ich wenig tilge, dann habe ich natürlich eine höhere Restschuld, hatten wir ja gerade davon, aber ist es vielleicht auch ein Thema für größere Städte? Ich gehe jetzt, du kommst aus Köln oder aus der Nähe von Köln, ist ja der Wohnraum auch relativ teuer, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit ist, sich dann doch eine Immobilie zu leisten, die man sich vielleicht auch nicht leisten könnte.
Ja, absolut. Die meisten Finanzierungen, die ich im Moment begleite oder begleiten darf, sind wirklich zwischen 1-2% Tilgung. Das ist einfach so. Dadurch, dass die Zinsen etwas höher sind, geht es mit der Gesamtlaufzeit noch. Und ich vergleiche es halt auch immer wirklich mit dem Thema Miete. Also wenn die Rate und die Miete gleich ist, in Köln ist bei euch genauso mit den Mieten, dann ist das immer ein Argument. Aber am Ende des Tages, die wenigsten Kunden und Kundinnen finanzieren im Moment mit 3-5% Tilgung. Mal ganz ehrlich, das kann sich bei den Kaufpreisen auch gar keiner leisten. Wenn man jetzt so Geschichten hat, zum Beispiel, wenn man erbt oder es gibt, also bei einer Nachlasssituation oder bei einer Scheidung, wo einem schon die Hälfte der Immobilie gehört, da kann man natürlich sagen, hey, okay, wir können monatlich ein bisschen mehr und wir nehmen weniger Geld auf, dann hat man mal ein bisschen mehr Tilgung. Aber im Moment ist wirklich zwischen 1-1,5-2% Tilgung ist so gang und gäbe.
Lukas Bauspartipps. Jetzt haben wir über 3 Fehler. Beim letzten waren wir uns jetzt auch nicht so ganz sicher, ob es jetzt tatsächlich ein Fehler ist, aber 3 Punkte, sage ich mal, die wirklich teuer werden können, gesprochen. Du gibst ja einmal pro Folge auch immer deinen persönlichen Tipp an unsere ZuhörerInnen mit. Was würdest du bei diesem Thema, bei diesen Fehlern, bei diesen, wo es wirklich teuer werden kann, was würdest du da mitgeben?
Also erstmal kann man natürlich sagen, nehmt euch das zu Herzen, was wir vielleicht heute in der Folge so ein bisschen besprochen und euch mitgeben wollten. Und dann kann ich einfach nur sagen, sucht euch für das Thema Baufinanzierung einen Vollprofi. Guckt, dass ihr jemanden habt, wo ihr merkt, hey, der kennt sich aus, der beantwortet gerne alle meine Fragen, der kann auch alle meine Fragen beantworten, da wo ihr ein gutes Gefühl habt, vielleicht auf Empfehlungen von Freunden und Bekannten hören oder aus der Familie, weil es gibt ganz, ganz viele Halbwahrheiten, auch da draußen im Internet, sage ich mal, wobei es auch gute Seiten gibt, aber guckt wirklich, dass ihr da jemanden habt, besprecht das, was wir gerade besprochen haben mit dem Banker, der Bankerin, dem Baufinanzierungsspezialisten und dann kann das nur gut werden, beziehungsweise dann ist die Chance groß, dass diese Fehler definitiv vermieden werden.
Ja, und eine Seite in diesem Internet, das du gerade empfohlen hast, kann ich persönlich empfehlen. Da stehen auch sehr viele wissenswerte Artikel zum Thema Baufinanzierung drauf. Stellen wir euch in die Shownotes. Also geht gerne auf schwäbisch mit ae-hall.de. Da findet ihr wirklich viele Infos zum Thema Baufinanzierung. Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Ja, es war wieder eine sehr informative Folge, Luca. Waren auch drei Punkte, über die wir uns, glaube ich, noch nie so konkret und ausführlich unterhalten haben. Wir haben schon die ein oder andere Folge zum Thema Baufinanzierung gemacht. Hört da auch gern nochmal rein. Also da gibt es noch mehrere Insights dazu. Und heute, ich nehme einfach nochmal mit, man sollte sich Zeit nehmen, auch für so eine Finanzierung, wirklich alles genau durchsprechen, damit man auch im Idealfall keinen Fehler macht.
Absolut. Also ich fand es auch sehr gut. Danke, Flo.
Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefällt oder auch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und es gibt bei Spotify mittlerweile auch die Kommentarfunktion. Da dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen, eine Frage stellen, gerne Themenvorschläge einreichen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wir hören uns ansonsten Ende November wieder, wie immer am letzten Dienstag des Monats. Danke, Luca.
Danke, Flo.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.